Europa-Lava, der Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel mit Holger, Carsten und Markus.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Europa-Hörspiel-Podcasts Europa-Lava auf 33 ein Drittel. Wir Europa-Laverer, das sind Holger, Markus und ich, Carsten. Bevor wir starten, möchte ich auf unsere Internetseite claudiusbrack.de aufmerksam machen. Hier sind alle Europa-Hörspiele der Vinyl-Ära von Mitte der 60er bis Anfang der 80er Jahre gelistet und größtenteils kommentiert. Es gibt auch Kolumnen zu bestimmten Themen, darunter auch eine zu den Karl-May-Hörspielen. Die Hörspiele nach Karl-May sind auch einzeln kommentiert. Heute präsentieren wir den dritten Karl-May-Teil von insgesamt drei Teilen, die wir im Laufe des Jahres bereits vorgestellt hatten. Der heutige Teil behandelt die Hörspiele von Heike Dine Körting, die im Jahr 1975 und 1977 produziert wurden. Genauer gesagt handelt es sich dabei um Old Shatterhand Teil 1 und 2, Old Firehand Teil 1 und 2, Winnetou 1 dritte Folge Der schwarze Mustang und Winnetou 3 dritte Folge Winnetous Vermächtnis. Ja, Markus, Holger, kanntet ihr diese Hörspiele in eurer Kindheit?
Ja, nicht alle, aber einige. Also bei mir war es eigentlich Old Shatterhand 1 und 2. Die kannte ich in der Kassettenversion. Beide Teile auch, wenn ich mich recht erinnere. Und
Ich
du,
kannte
Markus?
alle relativ zeitnah auch erworben, alle in der LP-Fassung. Ja, deswegen sind das eigentlich alles Kindheitserinnerungen bei mir. Ausnahme war Old Firehand 1 und 2. Die hatte ich mir nämlich nicht gekauft, weil Old Firehand für mich so eine Figur war, die war nicht so präsent. Winnetou und Old Shatterhand, die waren ja immer so, immer zu Gange irgendwie. Und Old Firehand kam mir immer nur am Rand vor. Die beiden hatte ich nicht, die anderen vier sind es dann ja, die hatte ich.
Ja, ich kannte von diesen sechs Hörspielen nur Winnetou 3, dritte Folge und die in der Kassettenversion. Und ja, das war ja quasi der Abschluss der Karl-May-Reihe. Ich hatte ansonsten als Kind schon, bis auf diese Körting-Hörspiele, alle Karl-May-Hörspiele. Ja, und dann ist es vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, mal so eine Übersicht zu schaffen über die Entstehungsgeschichte der drei Phasen und damit wir das hier im dritten Teil besser einordnen können. 1968 bis 70 hatten Konrad Halver und Peter Folgen einige grundlegende Karl-May-Romane in Hörspielform umgesetzt bei Europa und die hatten auch eine enorme Verkaufszahl. Und ja, das Ganze war aber sehr überschaubar und endete schon 1970. 1972, nach Halvers Weggang von Europa zur BASF, führte Dagmar von Kommin das Ganze bei Europa weiter und zwar dann mit 11 Hörspielen. Und das Besondere war auch, dass sie mehr oder weniger ihr ganzes eigenes Sprecherensemble mitbrachte. Bekannte oder von ihr geschätzte Schauspieler, die fast alle vorher bei Europa noch nicht in Erscheinung getreten waren. Wie kam es zu diesem zweiten Schub von Karl-May-Hörspielen? Wahrscheinlich, weil Konrad Halver und Peter Folken mit ihrem Weggang 1971 von Europa die Karl-May-Serie bei der BASF nochmal grundlegend neu gestartet hatten, mit ganz ähnlichen Sprecherbesetzungen, vor allen Dingen mit Sprechern, die auch von Europa weggewechselt waren. So kam es, dass bis 1979 bei der BASF 20 Hörspiele entstanden nach Karl May. Und möglicherweise war das der Auftakt bei Europa, sich zu überlegen, dass man sich der Konkurrenz sozusagen nicht einfach beugen sollte, sondern die Karl May-Reihe weiter fortsetzen sollte. Ja, Holger, ja. Du erzählst, wie es weiterging?
Ja, gerne. Nachdem Heike Dine Körting dann ungefähr gut 3 Jahre gewirkt und gewerkelt hatte bei Europa, hat man sich den Stoffen wieder mal angenommen und hat gedacht, wohl scheinbar, was gibt es denn noch an Karl May? Und so kam es, dass 1975 mit einer völlig neuen Besetzung, die in den letzten Jahren unter der Regie von Heike Dine Körting entstanden war, die beiden Zweiteiler Old Shatterhand 1 und 2 und Old Firehand 1 und 2 veröffentlicht wurden. Und dann 2 Jahre später nochmal ein bisschen komischer Nachklang, ein Appendix, Winnetou 1, dritter Teil und Winnetou 3, dritter Teil. Das erste war der schwarze Mustang und Winnetou 3, 3, Winnetous Vermächtnis erschienen, die wir nachher ja nochmal eingehend besprechen, denn die sind natürlich so ein bisschen komisch dazwischen oder da reingeklatscht worden 1977. Die Skripte lieferte wieder Peter Folken, der dann wohl ja wieder für Europa aktiv war. Und ich glaube, Carsten, die Skripte, sagtest du, sind eigentlich die gleichen, die vorher auch schon von ihm bei der BASF umgesetzt wurden mit Konrad Halver zusammen. Oder wurden die neu geschrieben oder überarbeitet?
Ja, es ist so, dass Peter Volken und Konrad Halver sich bereits bei der BASF eine eigenwillige Arbeitsweise angewöhnt hatten, nämlich aus ja, Romanen, die sie bereits bei Europa verarbeitet hatten, von Karl May, ja, mehrere Hörspiele zu basteln, also und dann auch ganz neue Titel zu vergeben, sodass man den Quellroman sozusagen gar nicht anhand des Titels erkennen konnte. So, da entstanden dann Titel wie Winnetou und Old Shatterhand, also sehr nebulöse, allgemeine Titel. Und ja, da wurde auch gerne Handlung gestreckt und man bediente sich kaum neuer Stoffe, fast gar nicht eigentlich. Und das Prinzip, dieses Arbeitsprinzip kann man hier auch erkennen. Und da stellt sich natürlich schnell die Frage, war das Heike Dine Körting bewusst, dass Volken und Halver so arbeiteten und dass da möglicherweise Überschneidungen auch entstehen konnten?
Ja, und erwähnen sollte man vielleicht auch, dass mit dem Jahr 1975 nochmal ein Anlauf genommen wurde, so eine Karl-May-Serie herzustellen und auch die Cover der bereits erschienenen Folgen ja zum Teil angepasst wurden. Dabei ließ man die Hörspiele, die unter Dagmar von Kurmin entstanden waren, außer Acht und passte aber die Cover an zum Teil, die unter Konrad Halver entstanden waren, nämlich Der Schatz im Silbersee und Winnetou 1 bis 3. Da waren ja hinlänglich bekannt diese Szenencover aus Bad Segeberg vorn drauf. Und da hatte man 1975, als man dann Hans Möller ja als Zeichner schon an der Hand hatte, der hatte dann die Cover halt entworfen für Old Shatterhand und Old Firehand. Und von dem hat man dann nachträglich diese Cover auch malen lassen für die erwähnten Hörspiele, die unter Konrad Halver entstanden, sodass man so einen leichten Seriencharakter da draus machte.
Jetzt haben wir einen Überblick verschafft über die drei großen Karl-May-Phasen bei Europa und werden uns jetzt den einzelnen Hörspielen widmen, die Heike Dine Körting produziert hat. Und zwar als erstes Old Shatterhand von 1975 in zwei Teilen. Und im Grunde können wir die auch zusammen besprechen, denn es handelt sich um eine Handlung, die über zwei Schallplatten gestreckt ist. Ein Roman oder eine Erzählung mit dem Titel Old Shatterhand hat Karl May nie verfasst. Das Ganze ist sozusagen entnommen den Kapiteln Deadly Dust und anschließenden Kapiteln aus dem Roman Winnetou 3. Und dieser Anteil wurde aber dem Ursprungshörspiel von 1968 in Winnetou 3 nicht vertont. Das heißt, diese Geschichte war dem Hörer, den Hörerinnen neu. Und ja, weil es sich um zwei, drei Kapitel nur handelt, hat man die Handlung entsprechend sehr gestreckt auf zwei Platten. Wie findet ihr diese Hörspiele?
Mir hat das zunächst ganz gut gefallen. Also als Kind weiß ich, dass ich sie okay fand. Es waren meine ersten Karl-May-Hörspiele, die ich überhaupt jemals gehört habe in meinem Leben. Mit 7 oder 8 oder sowas würde ich sagen. Das ist ein nettes Wildwest-Hörspiel, dem aber deutlich, ja, wie ihr schon sagtet, Tempo fehlt oder Dramatik einfach, weil es zu wenig erzählt auf zu viel Platz, den es bekommt mit den zwei Schallplatten. Die Besetzung ist klasse, das war inzwischen üblich bei Europa, denke ich, was Heike Diene dort auffuhr mit Heinz Trixner und F.J. Steffens, die zusammen gut spielen. Finde ich ein gutes Duo, kommt nicht ganz an Andreas von der Meden und F.J. Steffens ran, die es bei Europa ja auch oft gab. Heinz Trixner als Old Shatterhand ist für mich ist nicht Michael Pölchau, der hat da für mich Maßstäbe gesetzt auf den Halver-Produktionen. Und ich finde aber in Summe das Ensemble trotzdem extrem gut. Werner Cartano spielt hervorragend. Das ist, glaube ich, seine beste Rolle, finde ich, bei Europa, weil er endlich mal so ausdrucksstark ist und ja, so einen kernigen Westmann spielen kann, finde ich. Und ihr, Markus,
Ja,
was
also
sagst
für
du?
mich ist das auch Kindheit pur. Ich hatte die also parallel zu den Winnetou-Hörspielen von Konrad Halver, fand allerdings auch immer schon die Geschichte etwas dünn für zwei Teile. Also ich denke mal, man hat versucht, mit dieser Konstruktion zwei Teile sich einfach so anzupassen. Es gab zwei Teile von Old Shatterhand. Es kam jetzt parallel zu diesem Old Shatterhand eben auch zwei Teile Old Firehand raus. Und ich glaube, dass man so aus kosmetischen Gründen dann gedacht hat, gut, dann machen wir auch zwei Teile Old Shatterhand. Denn ich finde, was so
Glaube ich auch.
unwuchtig ist, so der erste Teil, so wie er Mark Jorrocks kennenlernt und wie sie sich dann auf die Spur der Verbrecher setzen und so weiter, ist alles okay, aber da passiert relativ wenig. Und dann nachher im zweiten Teil, gerade auf der zweiten Seite, da, also auf einmal werden die da von Figuren überschwemmt. Also Winnetou ist auf einmal da, dann kommt noch Tokai Chun und ich glaube Kavum Yen, nee, wie hießen die denn? Wolfgang Kieling spricht ja auch noch so ein Häuptling. Und auf einmal ist ein riesen Aufmarsch und ich finde, dass diese Jagd nach Fred Morgan sich eigentlich zu lange hinzieht. Also er hat ja einmal einen ganz kurzen Auftritt im ersten Teil, wo sie ihn belauschen am Lagerfeuer. Und dann taucht er ja überhaupt erstmal gar nicht wieder auf. Und ganz am Schluss, als sie ihn stellen, es ist ja Rainer Brönnecke, der Sprecher, da sagt er dann so seine paar Sätze und dann wird er auch gleich umgebracht. Ja, fand ich immer sehr unwichtig. Und ja, wie gesagt, ich finde, Winnetou kommt viel zu spät in die Handlung und diese Szene in der Wüste, wo sie dieses Blut der Kojoten trinken. Die finde ich zwar toll umgesetzt, auch musikalisch, aber die bringt die Handlung überhaupt nicht voran. Ich glaube, wenn man auf die verzichtet hätte und dann das Hörspiel auf eine Platte gepackt hätte, hätte es auch funktioniert.
Ja, das glaube ich
Und
auch.
ansonsten.
Ja, dem würde ich zustimmen. Ich finde, die Szene in sich ist gut, aber sie braucht die Geschichte, die erzählt wird, da wird es gar nicht gebraucht für so. Es ist ein bisschen, komm, das walzen wir jetzt ein bisschen aus, weil glaub, sonst haben wir nicht die 80 Minuten voll auf den beiden Platten. Gut sind sie da aber alle miteinander, die dort auftreten. Ist nur ein
Ja,
bisschen,
es ist.
ja, rangeklatscht, reingedrückt, weiß ich auch nicht, wie es nennt. Ich fand die Bluttrinken-Szene übrigens immer sehr ekelhaft früher.
Ja, die. Also, es ist wieder so eine
Sowas.
typische Szene, ja?
Nein, alles gut.
Also, es ist wieder so eine typische Szene, wo irgendwie Charlie also wieder alle und alles rettet. Denn das muss ich sagen, das geht mir bei den Karl-May-Hörspielen, die Bücher habe ich ja nie gelesen, immer so ein bisschen auf den Keks, dass das immer so damit anfängt, Old Shatterhand kommt irgendwo hin. Alle halten ihn für ein Greenhorn, weil er so klein ist und so schmächtig und alle so, hohoho, und wenn Old Shatterhand hier wäre, ja dann und so. Und so dieses am Anfang mit Mark Jorrocks, der muss doch dann irgendwie auch wieder eine Münze oder seinen Hut oder ich weiß nicht was hochwerfen. Old Shatterhand schießt da ein Loch rein und dann glaubt er ihm, nee, klar ist Old Shatterhand. Und genauso ist es im Grunde mit dieser Bluttrinkszene, wo man auch denkt, ja, okay, das hätte Mark Jorrocks als alter Westmann aber auch wissen können, dass man zu so einem Trick greifen darf. Und insofern, und dann kommt ja auch noch die Szene mit dem Regen machen und so, wo man denkt, also das ist so ein kleiner Halbgott, Old Shatterhand,
Das geht
nicht?
wirklich auch zu weit. Also dieses, ich kann Regen machen, war wirklich, ja, man fragt sich, wann hat denn mal Schnee, Graupelschauer und keine Ahnung, und Föhn macht. Das fand ich auch damals schon wirklich albern. Also diese Halbgottfähigkeiten, die dazu gesprochen wurden, das war ein bisschen überhöht, fand ich. Was man noch erwähnen muss als Sprecher, das fand ich auch wiederum schon als Kind und jetzt beim erneuten Hören für die Folge heute, etwas albern ist, wie Peter Kirchberger als Beispiel da den Indianer auslegt. Also dieses, die Silbersterne sind getreten hervor, entschuldigt, aber das ist ein Schwachsinn. Das klingt wie Yoda. Und ist, so stellte man sich vor, spricht ein Indianer Englisch. Die Silbersterne sind getreten hervor. Wer hat ihm denn so mit Absicht falsches Englisch oder Deutsch beigebracht? Das ist ja in keiner Sprache, die mir bekannt ist, die Satzstellung.
Ja, und das ist ja ein Phänomen, was sich ja immer auf diese Rollen erstreckt. Also da, das wäre das, was ich auch noch zur Besetzung sagen wollte. Fange ich mal an. An dieser Stelle mit Ernst von Klipstein, der spricht ja diesen Schwarzen, den Cäsar, was ich für keine gute Besetzung halte, weil ich finde, die Rolle kauft man ihm irgendwie nicht ab. Und da ist es ja auch so, dass der Cäsar so gebrochenes Deutsch beziehungsweise dann eben Englisch spricht. Und er dann aber Worte wie verschmachten, die kennt er dann. Und das ist ein Fehler, den machen die ganz oft, dass die also, um klarzumachen, das ist jetzt also ein Ausländer oder einer, der die Muttersprache nicht beherrscht oder irgendwie sowas, dass die den dann so gebrochen sprechen lassen, aber ihm dann so Worte sagen lassen, die er dann, wenn es konsequent wäre, auch nicht beherrschen würde. Nicht? Das wäre jetzt aber auch so die einzige Kritik an der Besetzung, die mir sonst eigentlich sehr gut gefällt. Also ich mag Horst Breiter als Erzähler. Ich finde es sehr blöd, dass er dann so eine kleine Rolle hat, diesen Mr. Holfert, der zugegeben nur ein paar Sätze spricht, aber auch als Kind hat man gemerkt, ach, das ist ja der Erzähler. Bei einer Sache muss ich auch Holger recht geben, das ist nämlich Hans Trixner als Old Shatterhand. Also im Grunde kann man ihm gar nicht so viel vorwerfen, muss man fairerweise sagen. Aber für mich war er nie ein gleichwertiger Ersatz für Michael Pölchau. der für mich irgendwie genauso wie in den Filmen Pierre Brice irgendwie immer so die Verkörperung war. Die anderen Sprecher finde ich auch alle sehr gut. Franz Josef Steffens als Mark Jorrocks, so als alter Haudegen. Den Werner Cattaneo hatte Holger schon erwähnt, finde ich auch, dass der Colonel super rüberkommt. Und in einer ganz kleinen Rolle meine ich auch Bernd Kreibich zu identifizieren. Nämlich als Patrick Morgan. Der hat aber so wenige Sätze und die kommen so gepresst, dass ich da jetzt kein Eid drauf schwören würde. Carsten, hast du da irgendwie eine Meinung zu?
Bernd Kreibich liegt mir ja sehr am Herzen, den fand ich immer ganz toll, aber ich habe ihn da jetzt nicht so rausgehört. Aber ich müsste noch mal wirklich konzentriert
Also, das
reinhören.
ist dieser Satz, wo er sagt: So, das geschah doch noch nicht auf eure Veranlassung. Da hat er so zwei, drei Sätze. Das könnte er sein, weil mir nicht einfällt, wer es sonst sein sollte. Ansonsten finde ich die Besetzung gut mit leichten subjektiven Abstrichen bei Trixner und ja, Klibby in diesem Fall als Fehlbesetzung. Erwähnen möchte ich noch, was mir sehr gut gefällt, ist die Musik, die sie verwendet haben in beiden Hörspielen. Das ist ja diese Happy House Musik, die aus diesen amerikanischen Hörspielen stammt, die auch unter dem Miller-Konzern veröffentlicht wurden. Und allerdings nicht so stark finde ich die beiden Cover dieser beiden Folgen. Die finde ich a wenig aussagekräftig aus dem, auf dem ersten Cover. Da reitet halt Old Shatterhand oder sagen wir mal so, da reitet ein Mann mit Bärenfellmütze. Und das zweite Cover, da mit Winnetou im Hintergrund, ich finde, Winnetou sieht ganz seltsam da aus. Der ist irgendwie so dünn auf dem Cover. Also die gefallen mir beide nicht so. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht.
Ich fand die okay. Also ich mag die Möller-Cover ja wahnsinnig gerne und fand die auch. Die anderen sind besser. Zum Besten kommen wir noch. Das ist das zweite Old Firehand-Cover für mich, aber ich fand die immer toll, fand die atmosphärisch und gefiel mir auch viel besser immer grundsätzlich als diese Karl-May-Fotos aus Bad Segeberg.
Vorsichtig, vorsichtig, wenn Carsten das hört. Ja,
Ja, ich
willst du auch
weiß, ich
noch,
weiß, ich
Holger?
weiß. Also, das erste Cover gefällt mir auch gut. Allerdings, wie gesagt, ob das Old Shatterhand ist oder auf den späteren Cover sieht Old Firehand sehr ähnlich aus, auch mit dieser ja, Waschbär-Fellmütze. Das kann man nicht so genau beurteilen. Aber das zweite Cover, wo Winnetou, wie gesagt, so abgemagert daherkommt, das gefällt mir nicht. Und was mir auch nicht gefällt, ist absolut Ernst von Klipstein mit seinem komischen Dialekt oder was das auch immer sein soll. Dieses Blut sein Gutarznei, das klingt mir wie der fröhliche Ostpreuße von der Europa-LP E317, als jetzt ein Schwarzer mit falschem Englisch, sage ich mal. Also das war völlig daneben. Mir gefällt da der Sprecher Klipstein nicht in der Rolle und wie er den Dialekt oder was auch immer das sein soll, nachmacht, gar nicht. Also das ist völlig daneben. Und ich hätte es ja als guten Trick sozusagen empfunden, wenn man nicht Trixner, sondern Karl-Heinz Hess wieder als Old Shatterhand
Wortspiel.
verwendet, ja, verwendet hätte, dann wäre das auch ein Anknüpfungspunkt zu den Kurmin-Hörspielen gewesen. Wenn man schon den Pölchau nicht mehr zur Hand hatte, dann wäre Karl-Heinz Hess auf jeden Fall der bessere Old Shatterhand geworden. Heinz Trixner ist ja auch sozusagen eine Übernahme von den BASF-Hörspielen. Denn dort tauchte er als erstes bei den Karl-May-Hörspielen als Old Shatterhand auf. Und es war wahrscheinlich die Idee von Halvar Folken, den hier auch einzusetzen. So
Das
kam er
denke
nach
ich mal, ja.
Europa. Und man hört ihm auch manchmal diesen leicht österreichischen Einschlag an. Und das finde ich bei Old Shatterhand sehr unpassend.
Okay, Winnetou.
Ne? Ja. So ist es
Schee
halt.
soll man nicht, aber
Winnetou.
Fisch soll man hier am besten,
Ja,
gell?
geh.
Ja.
Okay. Winnetou, geh mal.
Aber ich finde, dass, obwohl ich ja der größte lebende Karl-Heinz Hess-Fan bin, wie wir in unserer nächsten Folge sicherlich zu besprechen werden, finde ich, dass der aber, der ist mir nicht kernig genug für einen Old Shatterhand. Da finde ich Trixner eigentlich so kerniger, kerliger, möchte ich mal fast sagen, weil er die markantere Stimme hat, finde ich, oder die spricht ein bisschen schärfer, zackiger
Ja,
irgendwie.
aber apropos kernig, Horst Breiter als Erzähler finde ich auch zu unkernig. Der passt
Ja.
mehr zu den Black Beauty-Hörspielen, das ist ein bisschen sanfter.
Ja.
Und hier finde ich ein bisschen, ja, ich hätte so ein Hans Petsch natürlich besser gepasst oder jemand anders vielleicht auch. Aber und er taucht, wie schon erwähnt, ja zwischendurch auch mal im Hörspiel auf, also dann noch als handelnde Figur, das geht gar nicht.
Ja, finde ich auch unpassend. Ich stelle mir gerade vor, nur zwei kennen sie, hätte es erzählt, wie wir uns so oft vorstellen. Winnetou 1.
Das, ja, das wäre auch richtig. Jetzt kamen sie in den Llano Estacado. Flirrende Hitze, heißer Wüstensand, beide kurz vor dem Verdursten. Sie sahen sich in die Augen und wussten, der Tod ist nah.
Sehr schön.
Sehr gut. Nicht schlecht, aus der Hüfte improvisiert. Einmal Mr. Happy Sound nachmachen, bitte. Gut.
Ja, gibt es noch was zum zweiten Teil zu sagen? Da ist ja eine leicht andere Besetzung. Wolfgang Keeling taucht auf.
Den ich gar nicht gut finde in der Rolle. Das passt mir überhaupt nicht, weil der ist so wenig Bösewicht, wie man nur sein kann für mich. Das
Ja.
passt, auch das finde ich, empfand ich als Quatsch. Und er ist hörbar schlecht geixt. Und auch nicht gut, finde ich, vorbereitet auf seine Rolle. Also, dass er, wenn es geixt wurde, wovon man stark ausgehen muss, weil es einfach anders klingt, und das nicht so im Fluss drin ist, der Dialog, der da entsteht mit ihm, dann ist er nicht gut gebrieft worden, in welcher Szene er sich da befindet. Das ist wie, hier, das sind 8 Sätze, mach die mal eben, bitte. Du sitzt irgendwo am Lagerfeuer. Das ist mir
Das
zu schwach.
geht mir mit dem Page ähnlich. Der taucht dann da ja auch noch auf. Das ist ja das, was ich vorhin meinte. Also irgendwo ist dann nachher so ein Indianeraufmarsch, dass man irgendwie denkt, wo kommen die alle her? Ist das jetzt wirklich notwendig irgendwie?
Maus im
Und
Mauseloch,
ja, genau. Und dann hast du noch irgendwie zwei so Granden, wie Page und Keeling, die im Grunde so relativ. Ja, gut, ich glaube, den Keeling brauchen sie, weil die ja den, die Shoshonen haben doch, glaube ich, den Fred Morgan da festgenommen.
ja.
Also man braucht den natürlich irgendwo, aber man merkt ganz deutlich, Keeling war im Studio und hier, Wolfgang, noch einmal kurz Indianer, bitte.
Ja. Ja. Klingt zu gemütlich irgendwie.
Genau.
Dann wäre ja zu dem Zweiteiler und Shatterhand mehr oder weniger alles gesagt.
Ja.
Und ja, dann wenden wir uns doch den nächsten beiden Hörspielen von 1975 zu. Aus der Feder von Karl May bei Europa, das wäre dann Old Firehand 1. Old Firehand gab es als Erzählung bei Karl May und Karl May selber hat dann diese Erzählung variiert und dann in ein Winnetou-Band eingebaut. Ne? Das ist, wenn ich jetzt so richtig lese, jetzt muss ich schauen, Winnetou 2. Ja, also sicher ist einigen Hörern dann schon bekannt gewesen, wie diese Geschichte verläuft, denn sie wurde ja auch schon 1968 verbaut. Damals noch dann eben mit Benno Gellenbeck als Old Firehand. Und da war eben, gab es eben einen Sohn. Und hier ist sozusagen die Urvorlage von Karl May verwendet worden, nämlich Old Firehand mit einer Tochter sozusagen. Und das ist dann Karin Lieneweg. Aber natürlich ist die Geschichte identisch und
Nein, also das ist Ellen, das ist nicht Karin
ja, danke.
Lieneweg.
Ja, ich wollte es gleich aufschlüsseln. Auf jeden Fall ist die Geschichte also bekannt gewesen. Sie kommt bei Winnetou 2 vor. Die Kinder von damals, wenn sie dann alle Karl-May-Hörspiele hatten, mussten sie kennen. Ja, und wir haben hier das Phänomen, dass zwischen Folge 1 und Folge 2 sich zwei ganz verschiedene Geschichten handelt. Also keine Reihe in zwei Schallplatten, sondern zwei Teilgeschichten. Vielleicht nehmen wir erstmal die eine, also die ich gerade angesprochen hatte, Old Firehand 1, die ja bekannt war, von 1968 her. Was sagt ihr dazu?
Ich habe die 1900, nein, gar nicht. Die habe ich das erste Mal vor genau 2 Tagen gehört in meinem Leben. Die kannte ich beide nicht und fand es natürlich, weil ich weiß, dass das in Kurzform, also auf einer Platten mehr oder weniger Seite schon mal erzählt wurde in Winnetou 2, ein bisschen albern, das jetzt auf einmal nochmal ausgewalzt zu hören. Ich fand den Horst Breiter ist hier mal nicht der Erzähler, sondern er spricht den Bösewicht, Emery Foster. Da fand ich ihn wirklich gut drin. Lustig finde ich, dass er in dieser Rolle dort erneut ein Brandverursacher ist, weil mir auf einmal auffiel: Horst Breiter, woher habe ich denn die Stimme und es brennt? Natürlich, die drei Fragezeichen und das Bergmonster. Das ist ja der Autofahrer, der sagte, er hat eine Kippe fallen lassen und einen Waldbrand ausgelöst.
Also ich denke mal,
Was
der
war denn?
Jurist würde bei beiden Delikten sagen, es ist von grober Fahrlässigkeit auszugehen.
Danke, Herr Dr. Renz. Ich fand die aber also nicht doll und war eigentlich ganz froh, weil ich zuerst beim Hören dachte, Oh Gott, und das geht auf Teil 2 noch weiter? Was soll denn noch passieren? Wie langweilig kann es denn noch werden? Aber Gott sei Dank ist ja hier ein Zweiteiler, der eigentlich nur den Titelhelden Old Firehead als Verbindungselement hat und es auf Teil 2 eine ganz andere Geschichte erzählt wird. Also
Richtig.
deswegen von mir dafür eine 4, möchte ich mal sagen, als Schulnote für den ersten Teil. Und du, Markus?
Ja, ich kannte die Hörspiele in der Kindheit nicht. Das ist dann irgendwann im Rahmen des Sammelns sind die dann bei mir auf dem Plattenteller gelandet. Nun muss man fairerweise ja sagen, dass Europa auf dem Plattencover selber hinten extra so einen kleinen Vermerk gemacht hat. So nach
Ja.
dem Motto, Achtung, Achtung, ihr kennt die Geschichte schon. Vielleicht auch wirklich aus rechtlichen Gründen, damit die Eltern nicht wieder ins Kaufhaus laufen und die Schallplatte umtauschen müssen. Aber ja, die Sprecher gehen alle in Ordnung. Es ist ja im Grunde auch jetzt mit zusätzlich Karin Lieneweg, aber die anderen Sprecher kennt man ja schon aus Old Shatterhand irgendwie. Steffens als Firehand geht in Ordnung. Aber ich finde, hier ist es ein ähnliches Manko wie bei Old Shatterhand. Der Parano, der kommt ja im Grunde so als Stimme gar nicht vor. Das ist auch, finde ich, auch schwierig schon bei dieser Halberfassung, dass alle immer Parano reden und dann schleicht er sich an und dann wird er gefangen genommen und bla bla bla. Und nachher wird er sogar erschossen und man hört keinen einzigen Satz von ihm. Deswegen bleibt er so, ist er so wenig präsent
Blast.
stumm. Weil bei Halver zumindest, da hat er ja, da spricht das ja der Kurt Timm. Da gibt es ja noch eine kurze Szene mit diesem Indianer Schwarze Feder irgendwie an so einem Lagerfeuer.
Ja.
Und hier hat Parano überhaupt gar keinen richtigen Auftritt in dem Sinne. Und das finde ich schwach. Also wer mir
Ja.
gut gefällt, ist Karin Lieneweg. Die finde ich schlägt sich da gut. Das muss einer ihrer ersten Auftritte gewesen sein bei Europa. Die finde ich richtig gut. Und ich persönlich fand aber, da muss ich Holger widersprechen, den Horst Breiter als Emery Forster total blass. Also der wirkte eher so ein bisschen gnatterig irgendwie, als wirklich böse und
Ja.
gefährlich so.
Okay, nee, ich finde den ganz gut, aber geht es euch nicht auch so? Man hat das ein bisschen das Gefühl, so wie bei den drei Kung-Fu-Hörspielen. Also die haben von mir aus Old Shatterhand aufgenommen, dann sind sie ein Wurstessen gegangen, haben einen gerauchten Kaffee getrunken und dann hieß es, komm, jeder einmal Plätze tauschen, Blätter tauschen und wir nehmen Old Firehand auf. Also
Richtig.
die gleiche Crew und einmal auf links gedreht, kurz. Und Karin Dieneweg, Markus, du weißt es natürlich besser, wenn ich mich jetzt traue, dir zu widersprechen, aber war ihr Einstieg nicht Follywood Farm oder ist das das gleiche Jahr? Ist das auch
Du hast recht.
75 gewesen?
Du hast recht. Nee, das war ein Tick eher. Muss 74 gewesen sein. Du hast recht. Also
Okay.
sie war auf Follywood Farm, das dürfte das Debüt sein.
Mhm.
Aber auf alle Fälle ist hier, das ist ja 75 rausgekommen, also eines ihrer frühen Hörspieler, so kann man
Okay.
wohl sagen dann.
Alles
Nee, du
klar.
hast recht, Follyfoot war vorher.
Also was ich enorm störend finde, ist einfach, dass wir in dem Old Shatterhand Zweiteiler ja Franz Josef Steffens hören als Sans Ihr und ist dann sozusagen der Gegenpart oder nicht Gegner, aber ja, Gegenpart zu Old Shatterhand, Heinz Trixner, also so als Duo, Heldenduo. Und
Ja.
das taucht ja hier genauso wieder auf, nicht? Also Old Shatterhand ist Heinz Trixner und F.J. Steffens ist jetzt Old Firehand, sodass man also genau dieselben Stimmen wieder hat. Und wie du ja erwähnt hast, Holger, als hätte man da einfach mal so ein bisschen rumgewürfelt. Und ja, es ist einfach zu ähnlich. Und was ich auch unglaublich ja, störend finde, ist, dass ja teilweise sogar dieselben Sätze zitiert werden wie in dem 1968er Hörspiel. Also hier,
Ja.
nicht, wenn hier Konrad Halver als Winnetou hier äußert, wie das dürre Gras nach dem Tau der Nacht, so sehnte sich Winnetou nach Rache an Parano, dem weißen Häuptling. Das ist wortwörtlich übernommen. Und dann kommt noch so ein Satz, die Schlange von Athabasca wird nicht mehr zischen. Also da haben sie sich selbst kopiert. Und das ist bei Europa im Grunde auch dann eigentlich eine Premiere, kann man schon sagen.
Ja, und ich möchte nochmal auf diesen Moment zurückkommen, wo der Jurist grobe Fahrlässigkeit attestieren würde. Das ist dieses, dass Old Shatterhand sagt, der Bohrer ist auf Öl getroffen und ihr habt versäumt, alles Feuer in der Nähe zu verbieten. Nicht? Das fällt
Ja,
auch, dieser Satz fällt in
richtig.
beiden Hörspielen.
Ja.
Und gut, ich meine, klar, es ist eben genau dieselbe Geschichte. Also das würde ich dann sagen, gut, das ist eben der Preis dafür, wenn man alles verdoppelt. Wir werden ja gleich noch zum zweiten Teil kommen, aber bereits hier möchte ich schon mal erwähnen, was ich richtig blöd finde, ist, dass hier Heinz Trixner erzählt als Old Shatterhand.
Richtig.
Und Old Firehand 2 erzählt er als unabhängiger Erzähler. Da ist er ja nicht mal mehr Old Shatterhand. Das finde ich total blöd irgendwie. Also
Ja,
das ist so, das
zumal
ist
er sie auch
dieses
beide gleich
Doppel.
anlegt.
Genau, er ist dann auf einmal, ist er dann neutral und in den Folgen vorher war er dann irgendwie Old Shatterhand, finde ich blöd, aber da kommen wir ja gleich noch zu.
Das eigentlich Absurde ist, dass die beiden Old Shatterhand-Teile ja, wie gesagt, aus der Winnetou-Trilogie übernommen wurden. Und da ist Old Shatterhand der Erzähler. Bei den beiden Hörspielen Old Shatterhand ist aber dann Horst Breiter der Erzähler. Also man hat da was verändert. Bei Old Firehand 1, man muss jetzt schon mal schauen, weil man langsam durcheinander gerät.
Ich
Ja,
glaube, der Hörer auch.
da gibt es dann eben auf einmal Old Shatterhand als Erzähler.
Ja.
Das ist also, wie gesagt, es springt hin und her, weicht von den Büchern ab und macht einfach keinen Sinn. Das ist das Schlimme.
Es ist halt so eine kleine Resteverwertung, das muss man einfach sagen.
Dann würde ich gerne noch anmerken wollen, dass das Cover finde ich von beiden Teilen gut. Könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt? Ich glaube, Markus, dir ist es zu bunt bei Teil 1. Ich finde das.
Woher weißt du das bloß? Ich finde, das sieht aus wie so ein, wie aus so einer Bonbon-Reklame irgendwie.
Ja, ich finde,
Parano,
ich.
der Bonbon ohne Zucker oder irgendwie sowas.
Ich finde
Huba
ja die. Ich bin einfach großer Fan von den Möller-Covern. Ich finde ja toll atmosphärische, mich ansprechende Cover gestaltet. Auf dem zweiten Old Firehand-Teil, also der zweiten Platte, die jetzt gleich kommt, da hat er sich da selbst übertroffen, finde ich. Das finde ich super.
Das finde ich auch deutlich besser. Also mir gefällt das Cover überhaupt nicht. Ich finde es viel zu bunt und mir gefällt aber die Musik wieder sehr gut. Man hat sich ja hier wieder bei dieser Happy House Musik bedient und die Platte eröffnet mit einem Stück, was so ein bisschen verfremdet ist, aber was eindeutig das Prälude zum ersten Akt von Carmen imitiert. Und ich würde zu gern wissen, woher das stammt. Also die Musik gefällt mir gut, das Cover gefällt mir gar nicht. Und ich finde auch, das möchte ich noch nachholen, den Ernst von Klipstein hier auch wieder nicht so ideal besetzt als Sam Hawkins. Also er ist sicherlich besser als in der Rolle des Cäsar, aber er ist mir zu kultiviert und zu alt. Ich fand der Horst Beck als Sam Hawkins, das war mir so ein schnodderiger Mittelalter, den man irgendwie noch für was gebrauchen könnte. Ich finde, Ernst von Klipstein wirkt hier einfach zu alt irgendwie.
Ja, und ich dachte, als ich das hörte, nun, weil ich ja sie am Stück hörte, dieses Wochenende, habe ich gedacht, oder letztes Wochenende, dachte ich, er war doch eben noch Cäsar, meine Güte, könnt ihr nicht, ihr habt doch ein größeres Ensemble eigentlich am Start. Es werden ja einfach nur die Blätter ein weitergegeben. Aber gut. Gehen wir zum zweiten Teil.
Ja, genau. Kommen wir zum zweiten Teil, der wirklich ein ganz eigenes Hörspiel darstellt. Und zwar ist hier auch die Buchvorlage noch eine ganz andere, denn sie behandelt einen Ausschnitt aus dem Buch oder Roman Der Schatz im Silbersee, der auch schon von Europa vertont wurde, nämlich 1968. Und diese Szene wird 1968 im zweiten Teil kurz von Hans Petsch angerissen, kurz erzählt. Ja, also sag ich mal, man hat sie hier dann sozusagen breiter ausgetreten.
Aber es ist, finde ich, mir fiel das ja auch auf, natürlich, das kommt mir doch bekannt vor aus den Original-Winnetou-Hörspielen etc., dass die Erzählung da drin ist. Aber es gibt deutlich mehr her, finde ich, als Geschichte. Und es wird halt auch nur ganz kurz vom Erzähler erwähnt und nicht wie bei der ersten Platte im vorherigen Hörspiel, dass das 6, 7 Minuten lang schon mal erzählt worden ist und jetzt eine halbe Stunde lang halt nochmal. Also es ist deutlich besser anzuhören, finde ich, als eigener Stoff.
Ja.
Und es fällt nicht jedem sofort auf, das habe ich doch schon mal erzählt bekommen.
Richtig. Das schon.
Das geht mir auch so. Ich finde den zweiten Teil also deutlich hörenswerter, weil man ihn noch nicht so en Detail kennt. Und diese kurz von Page erzählte Episode beim Schatz im Silbersee, das ist ja Teil 2 schon, hier erfährt, was ereignet sich da gerade, finde ich durchaus hörenswert. Wobei ich eben nochmal Bezug nehmen muss, wenn man beide Platten hat, finde ich diese Sprecherbesetzung völlig
Ja.
irritierend. Wen ich von der Stimme her unheimlich mag, und ich denke, über sein Können gibt es auch nicht so viele verschiedene Meinungen. Wolfgang Kieling finde ich super. Ich höre dem so gerne zu. Aber der Colonel wird ja immer so als hagerer,
Ja.
rothaariger Mann beschrieben. Und dann kommt diese wirklich volle, basslastige Stimme von Wolfgang Kieling. Das ist keine gute Besetzung gewesen. Also keine Entscheidung. Von der Rolle her tut er, was er kann. Aber das ist nicht für mich dieser hagere Kerl, der keine Ohren mehr hat, so.
Es ist, so wirkt es auf mich. Ich habe mir hier ein paar Notizen dazu gemacht, dass ich auch sage, es ist eine gute Wildwestgeschichte, die erzählt wird. Aber Keeling ist kein guter Colonel Brinkley und wirkt auf mich auch, ich habe es mit Kopfhörern angehört, er wirkt auf mich schlecht geixt. Oder sogar schlecht
Ja.
von der Regie introduziert, in welche Szene er gleich reinreden wird. Weil er hat überhaupt nicht dieses. Also, wir wissen jetzt alle, was ein Rainer Brennecke aus der Szene gemacht hätte als Bösewicht. Da hätte man sofort gedacht: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn da auch nur einer lebend rauskommt, dann haben sie Schwein gehabt. Und das ist bei Keeling einfach nicht der Fall. Der ist weder verschlagen noch böse. Das ist auch nicht sein Rollenbild, was er. Also, wie gesagt, ein Brönnicke hätte den Laden eingerissen und sich gefreut, am nächsten Morgen alles umzubringen, was ihm in die Quere kommt. Das ist einfach nicht gut besetzt und dann nicht gut geixt/schrägstrich in der Regie nicht gut vorbereitet. In welche Szene gerate ich hier denn rein? Denn das ist offensichtlich, Keeling war da nicht im Dialog mit den anderen rund ums Lagerfeuer, nenne ich es jetzt mal.
Nee, und es gibt, da du das ansprichst, also der Keeling war 75 da im Studio, hat ja auch in Huibu 3 dann zum Beispiel den König Julius gesprochen und spricht ja auch einen der Häuptlinge bei Old Shatterhand, auf die wir vorhin nicht näher eingegangen sind. Und wenn man darauf achtet, sowohl bei dem Häuptling da bei Old Shatterhand 2 als auch als König Julius in Huibu 3, leiert das Tonband, mit dem man den Keeling aufgenommen hat. Also ich weiß nämlich, dass er bei Old Shatterhand 2, da sagt er nämlich einmal so, es kehrt Freude ein, weil wir der Krieger der Shoshonen oder so. Und
Ja,
auch bei
richtig.
Huibu 3 leiert das Band, wenn Keeling was sagt. Also man merkt, manchmal ist er zu langsam, manchmal ist er zu schnell. Also insofern, hier tritt zwar nicht so ein Dilemma ein, aber er ist reingeixt, gar keine
Ja,
Frage.
ging ihm,
Was
ja.
ich gut finde bei ihm, das ist dieser eine Satz, wo er sagt, in ein paar Stunden gehört uns die Welt. Das finde ich sehr gut, aber er ist kein Brinkley.
Ja, und dann
Ja,
gingen ihm ja auch
ja.
mal die Batterien aus, oder beziehungsweise dem
Ja,
Tonband.
genau. Und dann mussten sie mit der Kurbel arbeiten, genau, ja.
War eine Unwucht drin. Aber es ist in sich, finde ich es eigentlich gut, wenn man das weiß, dann kann man das Hörspiel mit dem besten Cover aus diesem Hörspielzyklus, den wir heute besprechen, kann man auch völlig autark hören. Man braucht Old Firehand 1 überhaupt nicht gehört zu haben, um mit Old Firehand 2 für mich eigentlich das Beste der sechs Hörspiele von heute zu hören. Es funktioniert völlig autark für sich als Wildwestgeschichte,
Ja,
ohne
das stimmt. Ich
Vorkenntnisse.
muss auch sagen, dass ich hier das Cover sehr gut finde. Ich finde die Figuren gut gezeichnet und mich als Eisenbahnfan freut natürlich, dass da im Hintergrund diese kleine Dampflok zu sehen ist. Also da muss ich auch sagen, das finde ich sehr, sehr, sehr gut gelungen, das Cover.
Also mir fällt da auf, dass Old Shatterhand, also auf den ersten beiden Schallplatten, ja auch diese Waschbärmütze auf hat und Old Firehand ja entsprechend dann auf den beiden Hörspielen Old Firehand auch. Deshalb finde ich die Covers ein bisschen ja austauschbar. Man hätte da vielleicht mehr deutlicher Old Shatterhand und Old
Naja,
Firehand trennen sollen, sage ich mal optisch. Aber
aber
was
man
mir
folgt doch im Grunde dieser völligen schwer auseinanderzuhaltenden Besetzung, dass man im Grunde auf dem Cover gar nicht weiß, welcher von diesen Olds reitet denn jetzt gerade da
Ja,
unter der Brücke
richtig. Ja,
durch.
gut,
Das ist ein
solange.
interessanter Versuch, wenn man die Platten wahllos einfach in irgendwelche Hüllen steckt und sich dann einfach in einer beliebigen Reihenfolge mal anhört und auch
Ja,
Seite 1
genau.
und 2 nicht beachtet, ob man
Und
da
dann
noch
noch
irgendwas
Winnetou
kapiert.
auch noch eine Waschbärmütze auf hat. Ja, also was mir aufgefallen ist, und das hängt natürlich auch wieder mit der Buchvorlage zusammen, der Colonel entkommt ja hier in dem Hörspiel. Was ja völlig merkwürdig ist für Karl May, weil normalerweise, wie bei hier, ne, Old Shatterhand, der General und so, die werden ja immer mit großem Tamtam zur Strecke gebracht. Und es liegt ja in der Buchvorlage, dass der Colonel entkommt, denn das ist ja nur ein Teil des Romans Der Schatz im Silbersee. Und der Colonel wird natürlich ganz mies massakriert von Indianern im Anschluss, aber das fällt hier natürlich weg, weil hier die Geschichte aufhört. Aber ich finde, Winnetou und Old Shatterhand oder Old Firehand ist es ja eher dann, stehen hier so ein bisschen wie
Ja, man
traurige
weiß es
Helden
nicht.
da. Na, also
Ja, ja,
das ist
ja.
dann einfach, er entkommt und oh, Pech gehabt.
Wobei, das besprechen wir ja gleich beim schwarzen Mustang nachher ja auch, der Xenander ja auch entkommt. Aber gut, lassen wir
Ja.
das, ja.
Gehen wir doch dann zum nächsten Hörspiel über. Also erstmal fällt auf, dass ob von der Aufnahme her oder von der Veröffentlichungsstrategie her, wie auch immer, 1975 vier Hörspiele erschienen sind nach Karl May bei Europa und dann 1976 gar nichts. Ob das irgendwie, ja, ich sag mal, eine Fehlplanung war, ob man vielleicht ursprünglich zwei Hörspiele pro Jahr rausbringen wollte, wie auch immer. Es waren vier 1975 und dann folgten noch zwei im Jahr 1977.
Und das erste dieser beiden Hörspiele von 1977 war Winnetou 1, dritte Folge, was sich ja schon sehr schräg anhört. Also der Teil des Unterteils des Unterteils sozusagen. Und auch das lässt sich eigentlich relativ schnell entzaubern, denn wenn man auf die Rückseite der Schallplatte schaut, dann steht da auch der schwarze Mustang. Und tatsächlich handelt es sich auch um die Erzählung der schwarze Mustang von Karl May. Und diese hat
Schau mal
mit
an.
der Romanfolge Winnetou 1 bis 3 gar nichts zu tun. Es ist also im Grunde eine Einzelerzählung, eine getrennte Erzählung, die man hier so in diese Karl May Winnetou 1 bis 3 Reihe reingepresst hat. Wahrscheinlich
So,
aus
und da möchte ich gleich mal
verkaufstechnischen
einhaken. Ich
Gründen.
bin nämlich richtig sauer wegen dieser Produktion und ich möchte da gleich mal einhaken. Oder wolltest du
Nur
noch mehr
zu,
erklären?
ja.
Also, erstmal finde ich auch, das ist so bekloppt dazwischen gepfropft, weil zumindest ja die Hörspiele, Winnetou 1, zweite Folge, hört dieses Halver-Hörspiel. Das hört ja damit auf, dass die sich trennen, weil Winnetou jetzt den Santa jagen will und Old Shatterhand Sam Hawkins bei den Kiowas rausholen will. Und das so endet ja der Winnetou 1, zweite Folge und damit fängt ja auch Winnetou 2, erste Folge wieder an. Das ist ja dieselbe Szene. Und in diese Szene pfropft man jetzt einen dritten Teil, der im Grunde, wo ganz klar ist, die können jetzt hinreiten, wo sie wollen. Am Ende der Geschichte müssen sie genau da wieder hin, wo sie losgeritten sind, damit Winnetou 2, erste Folge überhaupt Sinn macht. Finde ich also sowas von bescheuert, da also an dieser Stelle noch eine Geschichte zu implementieren. Und was ich sagen muss, das ist für mich, und ich rede über ungefähr 500 Hörspielplatten, das deprimierendste Hörspiel, was ich von Europa kenne. Alter Schwede, alle sind schlecht drauf. Am Anfang dieser Totengesang, es regnet, Winnetous Schwester ist tot. Dann reiten sie in dieses kleine Dorf, wo da irgendwie dann die Chinesen da irgendwie arbeiten müssen und dann sollen die überfallen werden und am Schluss kriegen sie den Gauner noch nicht mal. Ich finde dieses Hörspiel, das ist so ein richtiges Depri-Hörspiel. Das
Ja.
musste ich mal eben loswerden. Das lag mir
Ja,
auf der Seele.
merkt man gar nicht. Ja, und ich sag mal so, man hätte, wenn man das nicht mit Gewalt in diese Reihung quetschen hätte wollen, hätte man dem Ganzen mehr Raum geben können, denn die Erzählung ist ja viel breiter gefächert. Nur man musste etliches weglassen, damit das eben dazwischen passt. Und so ist das dann so ein Stück geworden mit, ich glaube, sechs Sprechern, sieben Sprechern und äußerst dünner Handlung. Und es ist, glaube ich, auch nur 32 Minuten lang oder so. Also da
Gott
hätte
sei
man sich
Dank.
gewünscht, einfach Winnetou, der schwarze Mustang oder so, nicht? Also ich finde, das wäre auch ein griffiger Titel. Das gab es ja auch bei anderen Hörspiellabels, das Hörspiel der schwarze Mustang. Und das wäre viel griffiger gewesen und eigenständiger und dann hätte man das Ganze auch zu einer runden Geschichte ausbauen können.
Und jetzt kommt Holger. Holger, wie geht's dir mit dem Hörspiel?
Ja, dank dir bin ich überhaupt erst in den Besitz dieses Hörspiels gekommen, natürlich, wie so oft. Und ich fand es auch obskur, weil du hattest mir damals Winnetou 1, 2 und 3 in Form der sechs Schallplatten zur Verfügung gestellt. Und dann sagst du mir irgendwie 2 Jahre später, ja, du kannst Winnetou 1, 3 und 3, 3 noch haben. Und ich denke, was? Wieso? Warum denn nicht damals und so weiter? Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Man hat sich halt bei Europa später entschieden, Winnetou 1 noch einen dritten Teil hinzuzuschieben. So. Und ich gucke mir jetzt gerade in diesem Moment, während wir hier aufnehmen, die Besetzungsliste an. Hätte man Michael Pölchau als Old Shatterhand noch gehabt, knapp 9 Jahre nachdem man die ersten Aufnahmen gemacht hatte, wäre das von der Besetzung her gegangen. Denn die einzigen überschneidenden Rollen sind ja Winnetou und Old Shatterhand, die in beiden Hörspielen vorkommen, oder? Das wäre insofern noch halbwegs verträglich gewesen. Aber es ist natürlich genau, wie du sagtest, völlig obskur, dass man diesen Teil so reinpresst und genau weiß, ihr müsst da enden. Und ihr müsst da wieder anfangen. Und wir drücken da jetzt einen rein. Mit Star Wars haben wir das gelernt, dass das ganz Usus ist und man auch ganze Dreiteiler innerhalb zwei Filme platzieren kann. Aber das kam mir damals schon komisch vor. Ich muss inhaltlich sagen, ich fand das Hörspiel okay, überraschend gut sogar jetzt beim erneuten Hören. Ich hatte es viel schlechter in Erinnerung. Ich finde die düstere Atmosphäre oder vermeintliche Schwere, die du angesprochen hast, die kommt für mich maßgeblich dahin, dass man, ich glaube, ich bin der Laie in dem Spiel, den aus Schwansee von Tschaikowski, das maßgeblich als Musikeinspieler benutzt hat, was natürlich eine unglaubliche Schwere da reinbringt. Wenn man es allein betrachtet und genau wie schon gesagt wurde heute, wenn man es als Winnetou und der schwarze Mustang als eigenständiges Hörspiel veröffentlicht hätte, wäre das für mich okay gewesen. Das kann man gut hören. Es ist so in Ordnung. Es ist kein Meisterwerk, aber es geht in Ordnung. Wen ich ganz schlimm finde, und das kann man über die beiden selten sagen, das sind Horst Schick und F.J. Steffens in ihrer Rolle als Asiaten. Das ist mal wieder, also albern einfach, finde ich, wie sie das machen.
Das
Das
ist
ist
ganz
das
stimmt.
Leben, nur das Leben. Ja, genau. Genau, das
Ganz
ist richtig.
stimmt.
Winnetou, der Schwarze Mustang. Das ist gut. Ja, Henlys Futzeln. Wir hatten das schon bei verschiedensten Gelegenheiten heute. Stichwort Cäsar und wie Kirchberger den Indianer gibt. Das wirkt alles sehr aus der Zeit gefallen und wäre mir auch dabei, glaube ich, einfach, ich glaube, ich hätte es als Kind auch albern gefunden irgendwie. Aber Ja, ich
gut.
finde.
Es gibt noch zwei Punkte. Also einen muss ich auf jeden Fall erwähnen. Es werden ja diese beiden berühmten oder drei berühmte Gewehre gestohlen und unter anderem der Henry-Stutzen, den bekommt Old Shatterhand erst aber in Winnetou 2. Das heißt, das ist hier vorgegriffen worden. Da hat man wahrscheinlich gedacht, Old Shatterhand ist schon mit dem Gewehr auf die Welt gekommen und der muss das haben. Und also das
Ist doch
ist
auch
einfach
so.
ein Fehler, der durch dieses Einpflanzen entstanden ist. Die logische Reihung, chronologische Reihung ist dann gebrochen und Blödsinn. Und das Cover ist auch ganz schlimm. Also ich finde, der Winnetou sieht da so schlimm aus und die Szene ist auch so komisch. Old Shatterhand steht da einfach so vor diesen Bäumen. Also ich finde auch das Cover, das passt irgendwie zu der Qualität des Hörspiels.
Ja, also ich weiß, was du meinst,
Ja, das
ja.
Cover finde ich gar nicht so schlimm. Also ich finde das Hörspiel schlimmer als das Cover, das darf ich wohl sagen.
Aber der Winnetou? Naja, also.
Schöner Satz.
Ja.
Gut, aber es kam ja noch parallel dazu. Also, achso, wir sollten vielleicht noch sagen, hier war jetzt 77 auch die Musikauswahl wieder anders. Holger, du sagtest ja schon Schwanensee. Es gibt ja eine LP bei Europa, so mit Ballettmusik. Das ist auch die, die man verwendet hat bei Old Shorehand. Da ist ja sehr viel klassische Musik drin, also zum Beispiel aus der Czardasch aus Coppelia, dann Schwanensee, dann die Ouvertüre zur schönen Galatée von Franz von Suppé und so. Und insofern ist die Musik hier anders als bei diesen Hörspielen, diesen vier Hörspielen von 1975. Aber ich finde das also furchtbar deprimierend. Also ich denke, auch wenn das länger als eine halbe Stunde wäre, wäre das rezeptpflichtig, das Ding. Also, naja.
Ja, ich würde gerne noch was sagen zu der Person des Winnetou hier abschließend, denn man kann ja fast schon abschließen, denn im letzten Hörspiel, was wir gleich besprechen, im letzten Hörspiel dieser Reihe, taucht Winnetou nicht mehr als Person auf, nur so quasi als Stimme in der Erinnerung oder aus dem Jenseits, wie auch immer. Und ich wollte sagen, dass dass Winnetou in diesen anderen Hörspielen, soweit er vorkommt, ein ganz anderer Winnetou ist als in den Comin oder auch den alten Halver-Hörspielen. Also mir fehlt da diese Würde, diese auch ja teilweise Wortkargheit. Und ich finde, es gibt mehrere Szenen, ich glaube, das ist noch bei Old Shatterhand oder bei Old Firehand erster Teil, da schießt er einem Fliehenden in den Rücken und am Ende von Old Shatterhand 1, glaube ich, sticht er einfach jemanden. Also das passt so überhaupt nicht zu dieser Winnetou-Figur. Das hat mich regelrecht abgeschreckt. Also, dass er da so richtig meuchelt und auch viel zu viel redet.
Okay, nee, ist mir nicht so
Ja.
aufgefallen. Ich fand, also
Nee, ist mir jetzt.
ich fand, dass Halver es geschafft hat, wieder sein Winnetou, die Sprachmelodie wiederzukriegen. Also das hat er für mich sogar hingekriegt, ehrlich gesagt.
Ach, ich finde,
Ja.
er spricht ja auch mal Sam Hawkins direkt an. Und sowas käme ja in den anderen Hörspielen nicht vor. Da spricht er quasi über andere, also wie so ein König. Und das fehlt hier. Und das ist ihm, glaube ich, auch schon bei den BASF-Hörspielen verloren gegangen. Ich finde, das ist ein ganz wesentlicher Moment, den er unheimlich gut gemacht hat früher, 1968. Und hier ist er so ein Sprecher von vielen. Also die Figur wirkt mir dazu normal.
Carsten, wie kam es, was ist denn in Winnetou 3.3 die echte Vorlage?
Ja, Winnetou 3.3, das ist also ein Spätwerk Karl Mays und hat mit den drei Vorgängerromanen erstmal nicht viel zu tun, spielt etwa, ich glaube, 40 Jahre später. Und Old Shatterhand oder Karl May ist dann schon ein alter Mann, der in den Wilden Westen gerufen wird, teilweise brieflich angefragt wird. Also er wird nämlich einerseits von seinen Freunden gebeten, in den Wilden Westen zu kommen, von seinen Feinden, ja, Nachfahren von Santa, gelockt in den Wilden Westen, weil man ihn umbringen will. Und diese ganze Rahmengeschichte hat man für das Hörspiel weggelassen und sozusagen auch wieder zeitversetzt zurück, wo er, sag ich mal, gerade mal so ein junger Mann ist. Das heißt, im Grunde bildet das Hörspiel jetzt so eine Handlung ab, die völlig in die anderen Handlungen reinpasst. Also sprich, er reitet da durch den Wilden Westen. Winnetou ist verstorben, aber dafür hat er jetzt einen jungen Adler dabei. Und es weist eigentlich nichts darauf hin, dass Old Shatterhand jetzt ein alter Mann ist. Also auch stimmlich ist es ja so, dass Heinz Trixner da also wieder eingesetzt wurde. Er ist genauso alt wie in den anderen Hörspielen. Und das tut dem Hörspiel eigentlich gut. Also es ist, man kann es sehr gut hören. Man braucht nicht viel zu erklären. Also die ganze Vorgeschichte fällt weg, auch viele Personen. Und das auch teilweise recht Fantastische des Romans fällt auch weg. Und das beschränkt sich ja hier eigentlich nur auf den Bau dieses Winnetou-Denkmals, Standbilds, wie auch immer, was das manche Indianer halt verhindern wollen.
Ja, ich wollte, Carsten, das Buch heißt doch aber nicht Winnetou 3.3. Du hast den Originaltitel noch
Richtig.
gar nicht genannt. Was ist es
Ja,
denn im
genau.
Original?
Und zwar, es hieß im Original teilweise Winnetou 4 oder auch Winnetous Erben. Je nach Verlag und Alter wurde es mal so genannt oder Herausgabejahr. Und hier hat man es eben wieder in diese Serie reinpacken wollen. Es ist zwar chronologisch richtig, es kommt natürlich nach dem dritten Winnetou-Teil, spielt im Original, aber wie gesagt, Jahrzehnte später. Und hier hat man es hinten dran gehängt. Und ich glaube, es steht auch auf der Rückseite der LP sogar Winnetous Erben oder Winnetous Vermächtnis. Also man
Winnetous
hätte auch
Vermächtnis, ja.
da, ne, man hätte auch da im Grunde den Originaltitel verwenden können. Dann wäre ja auch Winnetou wieder im Titel vorgekommen. Es wäre also jetzt nicht was völlig Abstruses gewesen. Man hat sich halt anders entschieden.
Also ich finde auch, dass das Ding im Grunde wie Winnetou 1.3 ein absoluter Fremdkörper bleibt in der ganzen Reihe durch die anderen Sprecher. Und ich finde auch, also mir ist jetzt Winnetou persönlich gar nicht so aufgefallen, aber ich finde einfach, das ist eine ganz andere Stimmung als in den Halver-Produktionen. Und ich finde, der Teil ist besser als 1.3. Jetzt, also 3.3 finde ich besser, weil da auch mehr los ist. Aber irgendwie bleibt das etwas drangehängtes für mich. Die andere Musik, die andere Stimmung, komplett andere Sprecher. Und es gab auch wieder so einen Missverhörer von mir. Carsten, da musst du mir helfen, weil ich den Roman natürlich nicht gelesen habe. Dieses Denkmal, das wird doch von Apanatschkas Sohn und Old Shorthands Sohn gebaut, ne?
Unter anderem, genau. Ja, das sind
Ja,
sozusagen
und
die Anführer der oder die
genau.
Architekten, ja.
Und die werden ja immer Young Apanatschka und Young Shorthand genannt, um klarzumachen, das sagt Tathelasata, um klarzumachen, das sind die Söhne. Und ich habe früher immer verstanden, Jan, also den Vornamen Jan Apanatschka und Jan Shorthand.
Yin
Und ich
und
habe immer
Yang,
gedacht,
ja.
genau, warum heißen die denn beide gleich? Fand ich total bescheuert. Vielleicht ist es der richtige Moment, um darauf hinzuweisen. Es ist ja auch merkwürdig, dass man im Jahr 1977, also Winnetou 1 dritte Folge und Winnetou 3 dritte Folge produzierte. Aber was sich ja im Grunde angeboten hätte, weil da ja auch in der Handlung immer eine Riesenlücke ist, wäre ja eigentlich gewesen Winnetou 2 dritte Folge. Nicht? Das wäre eigentlich sozusagen konsequent gewesen. Und wenn man auf die Katalognummern schaut, sieht man auch, dass Winnetou 2 dritte Folge von der Katalognummer her da reingepasst hätte. Die ist nämlich frei geblieben. Und deswegen vielleicht der Hinweis auf unsere Kolumne, wo wir versucht haben, diese Lücke zu schließen. Das ist nämlich unsere Kolumne 66, wo wir versucht haben, wiederzugeben, was in Winnetou 2 dritte Folge hätte passieren können mit dem Untertitel Weihnachten im Wigwam. Also wen jetzt interessiert, was Europa nicht vertont hat, der möge sich dann in Kolumne 66 umsehen. Gut, das
Vielleicht
vielleicht nur
vorher
als
einen Schnaps
Einschub.
trinken.
Und vielleicht vorher einen Schnaps trinken, ja, genau.
Übrigens, also dieses Verwirrspiel, also zum einen hat man ja auch irgendwie erwartet, dass dann auch noch eine Winnetou 2 dritte Folge rauskommt. Ja, also irgendwie stolpert das so vor sich hin. Und kurios ist auch noch, oder zu erwähnen ist dann auch noch, dass Peter Volken auch noch innerhalb der BASF-Reihe 1979 solche Anhängsel produziert hat. Das ist dann Winnetou 2, dritte Folge, der alte Scout. Das ist, glaube ich, wiederum eine Geschichte aus Winnetou 2 Anfang, Old Death, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Und dann gab es noch eine Winnetou 3, dritte Folge, die Geier des Llano Estacado. Also, wie gesagt, auch die Idee scheint möglicherweise von Peter Volken gekommen zu sein und nicht von Europa mit diesen Zwischenschiebe, ja, Projekten. Aber das kann man ja heute wahrscheinlich gar nicht mehr irgendwie herausfinden. Also ich finde die Geschichte gut gemacht. Es ist was anderes. Es ist ein bisschen nachdenklicher. Aber vor allen Dingen finde ich gut, dass sie auch eine andere Sprecherbesetzung ist als in den anderen vier, fünf Hörspielen davor. Nämlich hier kommt ja Joachim Richard vor, Lothar Grützner, Hans Hässling. Das ist wenigstens mal so eine Auflockerung gegenüber dieser, ja, so ein bisschen nach Massenproduktion anmutenden ja, Vertonung von den anderen Teilen.
Nein, man muss halt die ganzen vergnadderten Häuptlinge irgendwie besetzen, nicht? Also ich persönlich, ich finde die Idee ganz nett, so dieses auch, dass Winnetou sozusagen keines Denkmals bedarf und so. Diesen Ansatz finde ich ganz sympathisch. Aber das wird Holger, glaube ich, genau sehen. Ich finde Gernot Endemann zum Beispiel total störend da. Also
Ja,
das ist so ein
100%.
Manko dieser Folge. Also einmal finde ich Endemann als Sprecher da nicht gut besetzt und ich mag ihn auch nicht so, wie er das ausfüllt. Und ich finde, dass auf einmal so junger Adler eingeführt wird und dann so dieser Tilata, der jetzt irgendwie der neue Häuptling der Apachen ist, da kommen sie auch wirklich auf dem letzten Drücker, kommen da irgendwie Personen ins Spiel, die man alle überhaupt nicht kennt. Also Winnetou 1, 3 und Winnetou 3, 3 sind für mich also Exoten, die, ja, gut, damit, also das wäre mein Fazit für die, ja.
Ich fand immer interessant, ob die das irgendwie rechtlich abgesichert haben, dass sie da den Pierre Brice einfach reingemalt haben. Also es ist ja unverkennbar, Pierre Brice. Ich fand das auf jeden Fall gut umgesetzt vom Cover und das Hörspiel fand ich auch nicht schlecht. Also es ist kein Highlight, okay, aber es ist eigentlich ein guter Abschluss der Reihe.
Ja, also mir geht's da im
Schweigen,
Grunde wie
ja.
mir geht's da wie bei Hani und Nani. Also ich denke, man hätte es lieber sein lassen
Na?
sollen.
Okay.
Ja, finde ich so. Aber gut, das ist mein Fazit. Holger, wie ist denn dein Fazit?
Ich habe das ja natürlich in der dritten Variante kennengelernt, alles. Ich kannte zuerst Old Shatterhand 1 und 2. Dann bekam ich von dir den großen Schwung Halber Folgen, also die großen sechs Winnetou-Platten und den Silbersee zu hören. Und dann irgendwann, als letztes, glaube ich sogar, habe ich diese Anhängsel von 1977 bekommen. Winnetou 1, 3 und Winnetou 3, 3. Ich finde die blöd. Ich finde den Aufhänger der Geschichte auch blöd. Also diese Diskussion darum, ob Winnetou ein Denkmal kriegen sollte nach seinem Tod oder nicht, finde ich, gibt für mich keine Geschichte her. Und am Ende endet das Ganze dann gut, weil Old Shatter halt ein paar vergessene Medizinbeutel findet und einsetzt. Also irgendwann ist auch mal gut. Da hatte ich wirklich das Gefühl, meine Güte, in einer Serie würde ich jetzt sagen, oh, das klingt bei drei Fragezeichen, würde ich sagen, das klingt von Folge 60 an aufwärts. Das ist mir inhaltlich einfach zu dünn im Vergleich zu dem, was vorher auf den Platten los
Ja.
war. Hat mir also überhaupt nicht gefallen. In Summe fand ich das albern. Sehr monologlastig fiel mir auf. Heinz Trixner als erzählender Old Shatterhand erzählt wahnsinnig viel gleich zu Beginn, dieser sehr schwere Monolog. Aber nee, ich mochte Endemann nicht, ich mag die Geschichte nicht. Nee, das endet wirklich gut mit der alten Version. Winnetou 3, zweite Platte, einpacken, wieder ins Regal stellen und sich freuen.
Ja, vielleicht noch eine ganz technische Angelegenheit. Wir haben ja nun hier Peter Volken als ja, Autor sozusagen für die Hörspielversion. Wir haben Konrad Halver, den man hört als Winnetou. Peter Volken war leider nicht zu hören, aber jetzt vielleicht mal eine Frage an den Fachmann Markus. Kamen denn zwischen 75 und 77 Halver oder Volken irgendwo anders bei Europa nochmal vor? Also in der Art Revival, wenn man die schon mal da hatte?
Nee, Peter Volken gar nicht. Konrad Halver hatte, wie das so Usus war bei Europa. Das ist aber auch 1977 entstanden, einen kurzen Gastauftritt bei Hexe Schrumpelei Folge 5. Da spricht er, glaube ich, einen Lakaien oder irgendwie sowas.
Wie so
Das
oft.
dürfte aber mit Sicherheit sozusagen nur so eine Art Abfallprodukt dieser Aufnahmen hier gewesen sein. Also so eine richtige Besetzung, dass man gesagt hat, wir nehmen jetzt wieder Konrad Halver ins Ensemble auf, die gab es nicht.
Tja. Ja, was bleibt noch zu sagen? Vielleicht kann man noch mal erwähnen, ich hatte es ja angerissen am Anfang, dass das letzte Karl-May-Hörspiel war, was offiziell rauskam bei Europa und man dann in den 80ern, nachdem schon die große Serienwut entstanden war, schon lange, dass man dann eine Karl-May-Serie entworfen hat. Ich weiß nicht, es waren 14 Folgen oder so, und dann diese Folgen halt in Reihe gestellt hat. Und diese Kassettenreihe ist aber auch schnell vom Markt wieder verschwunden. Was ist?
Dazu habe ich eine Frage.
Ja, mein Gott,
Wenn
ich dachte, die
Ende
Aufnahme
der
endet.
80er die alten Dinger, nenne ich sie mal, nochmal wieder als Kassetten rauskamen, waren die gekürzt oder wurden da dann endlich mal die LP-Schnitte verwendet?
Meines Wissens waren diese Ausgaben ungekürzt. Und die hatten natürlich dann eben auch alle die gezeichneten Cover. Ja, und vielleicht noch zu erwähnen, es gab ja im Fernsehen Anfang der 80er die Serie Mein Freund Winnetou mit Peer Briess. Und bei Europa entstand dazu eine mehrteilige Serie in Schallplattenform mit neu eingesprochenen Versionen, soweit ich weiß. Also eben nicht der Soundtrack sozusagen zur Serie und mit dem abschließenden achten Teil der Musik der Serie. Und das war dann im Grunde das allerletzte, was man in Sachen Karl May neu geschaffen hat bei Europa. Alles andere danach waren Wiederveröffentlichungen. Und wer kann es beantworten? Wo gibt es die Hörspiele heute noch?
Im Stream
Bei
sind
mir als
sie
Schallplatten im Regal.
so.
Ach, sowas.
Im Stream sind sie nahezu, ich glaube, das weißt du besser, aber im Rahmen der Originale fast alle wieder veröffentlicht worden. Ich glaube, es fehlt nur diese angesagten, dran gepfropften Winnetou 1.3 und Winnetou 3.3, die
Richtig.
nicht wieder veröffentlicht worden sind. Also von den 29 Karl-May-Hörspielen bei Europa sind 27 heute jederzeit im Download oder als Stream erhältlich oder als CD. Ob bearbeitet oder nicht, ist in unserer Kolumne die Originale zu nachzulesen. Wir empfehlen natürlich wie immer, am sichersten ist man auf der LP-Seite. Ungeschnitten,
Ja.
unbehandelt in der echten Urfassung.
Richtig. Und wir haben auch eine Karl-May-Kolumne, da steht das auch nochmal alles drin, über diese Schaffensphasen und in den einzelnen Kommentaren. Wunderbar,
Und
genau,
man
kannst
kann
du
noch,
alles
bevor wir
lesen.
zum Fazit kommen, wie wir denn diese Ära bewerten, Halver, Kurmin, Körting, es durften ja alle mal ran bei Karl May, kann man auch noch sagen, wer sich für die Karl-May-Platten von Europa interessiert. Markus und ich würden, glaube ich, eine Wette eingehen. In Norddeutschland kriegt man die mit einem guten Flohmarkt-Sonntag mindestens die Hälfte zusammen. Also die sind leicht zu kriegen und auch nicht teuer, aufgrund der großen Auflage und der langen Verfügbarkeit als Schallplatte. Das war nicht schwer, die beim Sammeln zusammenzubekommen.
Und erstaunlicherweise sind ja die ganz frühen, also die Halver-Schallplatten mit den Elspe-Fotos, mit diesen Festspielcovers, glaube ich, immer noch die häufigsten, wenn ich das richtig sehe.
Ja, die
Also
haben die
so,
aber auch
das ist
rausgehauen
jetzt,
damals wie geschnitten Brot. Also
ja,
ja.
also das muss eine unglaublich hohe Auflage gehabt haben, das Ganze. Also gerade diese frühen Hörspiele. Denn die sind nach meinem Eindruck immer noch die am häufigsten bei eBay oder sonst wo.
Absolut.
Ja.
Ich glaube, sonst hätte man sich auch gar nicht mehr an so weitere Produktionen rangetraut und eben versucht, mit Winnetou 1.3 und Winnetou 3.3 das nochmal aufzugreifen. Nicht?
Ja,
Also ich
ja,
denke,
ja.
das war im Grunde diesem Riesenerfolg geschuldet, wo man gedacht hat, so jetzt, da satteln wir nochmal neu auf irgendwie.
Satteln, sehr gut. Ja, gut. Dann haben wir so ziemlich alles zu dieser Karl-May-Phase gesagt und dann bleibt uns noch ein Fazit zu ziehen, wenn gewünscht. Was sagt ihr denn zu den drei Episoden oder Abschnitten? Welche Phase gefällt euch am besten? Welches Hörspiel hat euch am besten gefallen? Kann man das so genau beantworten? Frage ich jetzt mal euch
Ja,
beide.
also das finde ich kann das beantworten. Ich finde die erste Phase von Konrad Halver am stärksten in Summe. Allerdings von allem überstrahlt dabei ist, das ist auch kein Schaffen ohne Makel, finde ich, bei ihm. Aber die Winnetou-Erzählung, die echten auf den sechs Platten, Winnetou 1 bis 3 und der Schatz im Silbersee zusammen, sind das Meisterwerk des Ganzen für mich. Auch Halver hat einiges Langweiliges hinterlassen. Old Shoehand habe ich bis heute nicht verstanden. Den Ölprinz habe ich bis heute nicht wach durchgehalten. Von Kurmin hat auch Momente, das habe ich auch im Rahmen des Podcasts entdeckt. Zum Beispiel Unter Geiern oder auch den zweiten Teil von diesem großen, epischen, wie nennt man es? Helmut Lange-Zyklus nenne ich es einfach mal. Der Körting-Teil ist für mich in Summe dann aber doch der schwächste eigentlich. Ja, läuft so ein bisschen aus und nebenbei. Was ich witzig finde, ist die Entwicklung, wie man sieht, wie Hörspiele gemacht wurden einfach, wie unterschiedlich die Regieansätze sind, die Skriptansätze etc. Da findet wirklich eine Entwicklung statt und jeder hinterlässt seine Handschrift auch bei dem Ganzen. Aber für mich das Meisterwerk, die Winnetou-Erzählung. Nochmal auch deutlich vom Silbersee, wo ich die erste Seite einfach sehr unrund finde. Aber das wäre so mein Fazit. Dringende Empfehlung, sich Winnetou anzuhören und die Highlights der anderen. Das wäre bei mir eigentlich nur Untergeiern und von Frau Körting vielleicht Old Firehand Teil 2, wer Lust zu hat. Und du, Markus?
Würde ich alles genauso unterschreiben. Also mir geht es auch so, dass ich diese Urproduktionen von Halver und Volken von 68, die sechs Winnetou-Schallplatten, eigentlich die besten finde. Den Schatz im Silbersee dicht darauf folgend. Und dann wurde es für mich auch eher schwächer, also mit Old Shorehand und Vermächtnis des Inka und der Ölprinz gefällt mir gar nicht. Mit den Kurmin-Produktionen habe ich immer meine Schwierigkeiten gehabt. Da hatte ich aber auch keine als Kind von. Und musste mich als Erwachsener sozusagen auch in diese völlig neue Szenerie des Orients irgendwie einfinden. Für mich war Karl May immer Wilder Westen, so als wenn Enid Blyton auf einmal einen Roman über die transsibirische Eisenbahn schreiben würde oder sowas. War für mich also immer so ein bisschen, wie nennt Elli das bei Hani und Nani, fremdländisch, war nie so meins. Wobei ich auch sagen muss, da gibt es Momente. Also ich finde Untergeiern sehr gelungen, sehr, sehr gelungen. Ich mag auch die Sklavenkarawane. Ich finde, dass das sehr engagierte Produktionen sind, auf alle Fälle. Und ich finde auch, da schließe ich mich Holger auch an, dass die Körting-Produktion, die sind so ein bisschen Gebrauchsware. Die sind jetzt nicht wirklich schlecht, aber sie bieten keinen Höhepunkt mehr. Nicht? Ich finde, so wie wir eben sagten, man kann Old Firehand, das kann man so weghören, Old Shatterhand auch. Aber da ist kein Knaller mehr bei, wo man denkt, Mensch, das ist richtig auf den Punkt da. Und insofern würde ich auch sagen, ja, Halver, Kurmin, Körting wäre für mich jetzt so die Reihenfolge der Hörenswertigkeit, wenn man das so nennen will. Und bei dir, Carsten?
Ja, ich kenne bis auf die Körting-Hörspiele alle schon seit der Kindheit und mich haben die teilweise wirklich stark mitgenommen, weil wenn man als kleiner Junge diese Halver-Hörspiele hört, die ja teilweise sehr brutal sind und auch viel Action enthalten, die sind für mich ungeschlagen. Das ist einfach so. Also Der Schatz im Silbersee 1 und 2 sind wahrscheinlich die allerbesten Hörspiele aus der Karl-May-Reihe, nenne ich es jetzt mal, bei Europa. Winnetou kannte ich natürlich auch von Halver, aber ich fand das immer so ein bisschen zu brutal. In der Phase zumindest damals, aber andererseits auch teilweise von der Handlung zu gestaucht, für die drei Romane. Ich bin viel bewusster aufgewachsen im Grunde mit den Hörspielen von Dagmar von Kurmin und also die liebe ich wirklich. In den Schluchten des Balkan, durch das Land der Skibitaren, der Schut, Karabin Halef und eben auch Untergeiern. Das ist so richtig meine Welt. Das ist nicht nur actionlastig, die kann man einfach auch sehr gut hören und mir gefallen die Sprecher sehr gut. Und ja, es ist auch schwer, da so abzuwägen oder zu benoten. Aber was ich ganz klar sagen kann, ist, dass die Hörspiele von Heike Dine Körting doch sehr abfallen. Die sind mir ja auch, glaube ich, zu sehr in einem Rutsch produziert worden. Da ist nicht so viel Mühe auf das einzelne Hörspiel gelegt worden. Ich glaube fast, dass sie so ein bisschen mehr so aus verkaufstechnischen Gründen rausgegeben wurden.
Ach
Und man
nein.
glaubt, weil ja, eben auch durch diese Reihung und Winnetou 3 und dritter Teil und so, diese Benennung, aber eben auch wahrscheinlich erhoffte man sich durch den Rückgriff sozusagen auf Volkene Halver, dass man nochmal so einen ja, Verkaufsschlager hinlegt. Das ist vielleicht auch kurzfristig passiert, aber. Die fallen doch einfach stark ab gegenüber den anderen. Dann bleibt uns nur noch darauf hinzuweisen, was wir im nächsten Podcast, in der nächsten Podcast-Folge präsentieren wollen. Und da wird die fünfteilige Serie Die Jungs von Burg Schreckenstein vorgestellt. Und da freuen wir uns natürlich schon sehr drauf. Das war's für heute. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Wir hören
Wir
uns.
hören
Bis dann.
uns.
Tschüss.
Ciao,
Ciao.
ciao.